妈是练的呀，妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Hallo, voll schön, dass ihr zuhört und am Start seid bei Hi Baby, dem Mama Podcast, neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich freue mich wirklich richtig über jede und jeden Zuhörer, der es sich getraut hat, bei diesem Thema heute zuzuhören. Es gibt ein Interview zu PDA-Autismus. Und ich glaube, das ist ein super nischiges Thema, aber ich persönlich finde es einfach wahnsinnig spannend. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Thema mehr Gehör zu verschaffen, da ein Bewusstsein auszuschaffen, was PDA-Autismus eigentlich genau ist und wie es Familien damit geht. Ich habe auch lange immer wieder hin und her überlegt, ob unser Sohn in das Profil reinpasst oder nicht und habe auch wirklich wenig Content dazu im Internet gefunden. Darum, es war nochmal so ein Grund mehr für mich, diese Podcast-Folge zu machen. Ich habe eine wirklich wundervolle Gästin im Podcast. Ihr Name ist Anna. Ich folge ihr schon länger auf Instagram. Da heißt sie Bunte Herbstkinder. Ich verlinke euch das Profil in den Shownotes natürlich. Anna macht da wahnsinnig guten Content und sie ist nicht nur selbst Autistin, sondern hat eben auch zwei Kinder zu Hause mit PDA-Profil. Und ihr Alltag ist so besonders und so anders wie wirklich alles, was ich davor gehört und erlebt habe, dass ich mir dachte, ich muss einfach mit ihr eine Podcast-Folge dazu machen. Und weil Annas Alltag auch so besonders ist, ist dieses Interview auch nicht auf Standardweg, sage ich mal, zustande gekommen. Und ich wollte euch vorab auch einmal kurz mit in den Entstehungsprozess nehmen, weil schon das sagt super viel über Annas Umstände und Familiensituation aus. Und ihr versteht dann, glaube ich, auch einfach besser, warum diese Podcast-Folge so ist, wie sie ist. Ich habe Anna Anfang September 2024 eine Mail geschrieben und habe sie gefragt, ob sie Bock hat auf ein gemeinsames Podcast-Interview zum Thema PDA-Autismus. Die hat super schnell geantwortet und gemeint, ja, findet sie cool, hat sie Lust drauf und wie ich mir das genau vorstelle. Und dann habe ich ihr eben, so wie ich das immer mache, einen Terminvorschlag geschickt, Datum und Uhrzeit, und darauf kam folgende Antwort. Ich lese mal einen Auszug aus ihrer Mail vor. Da ich zwei hochgradig pflegebedürftige Kinder habe und eins davon gerade minimal beschult und somit auch gebracht und abgeholt werden muss und ich zusätzlich selbst schwer mehrfach chronisch krank bin, sind feste Termine für mich aktuell super schwierig. Ich kann gesundheitlich vorher nie genau sagen, wie es aussehen wird. Und ich kann auch leider nicht einfach die Schlafenszeiten der Kinder nutzen, da sie keinen Tag- und Nachtrhythmus, aber dafür schwere Schlafstörungen haben. Ich habe mich gefragt, ob es eventuell möglich wäre, dass du mir die Fragen schickst und ich dir die Antworten einspreche und als Datei zusende. So könnte ich das einfacher im Alltag einbauen und es wäre für mich wirklich maximal hilfreich. Habe ich so natürlich noch nie gemacht. Wisst ihr, wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört, ich hatte eigentlich meine Gäste immer live mit mir zusammen, mindestens in einem virtuellen Raum. Aber nachdem wir da nochmal ein bisschen hin und her geschrieben haben, habe ich dann gesagt, okay, hey, weißt du was? Auch das ist ja Inklusion. Und wenn es für Anna einfach so ein Riesen-Act ist und so ein mega Aufwand, mit mir zusammen ein Podcast-Interview zu führen und es für sie eine so große Erleichterung oder so viel einfacher ist, die Fragen einfach einzusprechen, dann probiere ich das doch einfach mal aus. Und deswegen hört ihr jetzt einen Zusammenschnitt aus meinen Fragen und Annas Antworten. Und ich wünsche euch jetzt mit dieser Podcast-Folge eine ganz erkenntnisreiche und aufschlussreiche Zeit. Hallo Anna, voll schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir hier im Hi Baby Podcast über PDA-Autismus und auch über deine Familie zu quatschen. Und vielleicht kannst du einfach mal starten, indem du uns erzählst, wer bist du, wie sieht dein Alltag aus und wie und wann kamst du mit dem Thema PDA in Berührung?
Hi, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Ich lebe zusammen mit meinem Mann und meinen zwei schwerbehinderten pflegebedürftigen Kindern so zwischen Wald, Wiesen und Pferdekoppeln. Und wir werden unterstützt von unserem Autismus- und PTBS-Assistenzhund und unserem Emotional Support Kater. Ja, als wir zum ersten Mal Eltern geworden sind, war bei uns alles anders. Das sagt wahrscheinlich jeder, der zum ersten Mal Eltern wird, aber bei uns war es dann tatsächlich doch nochmal ganz anders. Was bei anderen ging, war bei uns von Anfang an unmöglich. Und so habe ich angefangen, mich mit kognitiver kindlicher Entwicklung auseinanderzusetzen, sehr intensiv auch. Und wir haben schon immer beziehungs- und bindungsorientiert gelebt, nach Slow Family. Wir haben uns auch mit gefühlsstarken Kindern befasst und vieles hat da gepasst, aber es war noch nie so richtig vollständig. Weil ich einfach eine Menge Wissen angesammelt habe und gerne in den Austausch darüber wollte, das Wissen weitergeben wollte, habe ich dann meinen Instagram-Kanal erstellt und darüber eben auch eine mittlerweile langjährige Freundin von mir, von uns, kennengelernt, die per Zufall studierte Pädagogin ist. Und die hat uns auf die Richtung des Autismus-Spektrums gebracht. Und ab da habe ich einfach alle Infos darüber aufgesaugt und bin so tatsächlich aus 2020 zum ersten Mal auf englischsprachige Texte zu PDA gestoßen. Das war alles zu fachlich und eben auf Englisch. Und dann habe ich das Thema auch erstmal fallen lassen, weil es ist gleichzeitig so viel im Leben passiert, dass ich einfach ganz andere Themen im Kopf hatte. Genau, und dann bin ich einfach ganz, ganz tief ins Thema Neurodivergenz eingetaucht, habe da ganz, ganz viele bürokratische Hürden gemeistert und bin deswegen ganz oft verzweifelt und habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass es allen Familien so geht, dass die so hilflos dastehen und sich irgendwie komplett selber da durchkämpfen müssen. Wir haben ohne Anwälte gekämpft, weil sie uns abgelehnt haben. Das war eine wirklich sehr intensive Zeit. Und deswegen habe ich mir dann meinen Account zur Neurodivergenz aufgebaut, weil ich dachte, wenn ich doch schon das Ganze sammle, dann möchte ich so eine Wissensbibliothek für alle anderen Familien sein, die nach der Diagnose genauso hilflos dastehen wie wir, auf der Suche nach Infos, nach wissenschaftlich aktuellem Stand sind. Und ja, so hat sich mein Kanal dann begründet. Ja, und dann kam auch schon das zweite Kind. Die haben nämlich gar nicht so einen großen Abstand zueinander. Und da bin ich natürlich schon mit einem ganz anderen Blick reingegangen. Da war irgendwie auch gleich klar, dass wir da genau hinschauen müssen. Und über die Zeit ist auch klar geworden, dass mein Mann und ich ebenfalls neurodivergent sind. Und deswegen kam es auch beim zweiten Kind relativ zügig zur Diagnostik. Aktuell ist es so, dass ich zu Hause bin, beide Kinder pflege und deswegen meinem Job gar nicht nachkommen kann. Stattdessen führe ich meinen Instagram-Account und beschule seit diesem Schuljahr ein Kind. Das ist dieses Jahr schulpflichtig geworden und es war von Anfang an klar, dass es irgendwie keine passende Beschulung gibt. Durch die Schulpflicht sind wir aber eben doch da reingeraten und es klappt natürlich nicht so wie erwartet oder zumindest von außen erwartet. Und deswegen ist das Kind eben zu Hause, da der Schulbesuch gescheitert ist. Und nun werden langfristige Möglichkeiten besucht, um eine Beschulung ohne Präsenz zu schaffen. Und dann geht es auch irgendwie gleich weiter, weil das andere Kind nächstes Jahr schulpflichtig ist. Und positiv für mich ist daran, dass ich gerade schon so ein bisschen den Weg ebnen kann für das zweite Kind, dass wir mittlerweile überall hinlänglich bekannt sind. Und für uns ist es gerade auch eine sehr aufregende Zeit, die uns alle sehr in Beschlag nimmt. Sonst ist unser Alltag tatsächlich sehr, sehr an unsere Neurotypen angepasst mittlerweile. Ich habe mich sehr damit beschäftigt und es versucht so zu gestalten, dass wir alle am besten klarkommen in einer Welt, die gar nicht auf unsere Neurotypen ausgelegt ist. Deswegen leben wir ziemlich ruhig, aber so angepasst, dass es für uns entspannt ist, wenn wir von außen keinen Druck und keine Termine haben und haben da eigentlich einen ziemlich guten Weg für uns gefunden.
Und jetzt löst doch mal für uns alle das große Rätsel auf. Was genau ist PDA oder PDA? Gibt es das PDA-Profil nur in Verbindung mit Autismus? Warum ist PDA in Deutschland noch nicht offiziell anerkannt? Wo ist es bereits offiziell anerkannt? Genau.
PDA, also Pathological Demand Avoidance, ist eine Verhaltensform bzw. eine Behinderung des Nervensystems. Und dabei kommt es eben zu einer intensiven Vermeidung von Anforderungen und einem starken Streben nach Autonomie. Und es werden auch Strategien verwendet, um Anforderungen zu vermeiden oder zu umgehen. Es kann zu Panikreaktionen wie Flucht, Kampf oder Einfrieren kommen, also wirklich dieses Fight, Flight, Freeze, was man kennt. Und PDA wird aktuell dem Autismus-Spektrum zugeordnet und ist nicht im ICD-11 direkt zu finden, wird aber dort als extreme Anforderungsvermeidung, also Demand Avoidance, beschrieben und das noch als Merkmal des Autismus-Spektrums. Ob jetzt PDA tatsächlich nur im Autismus-Spektrum zu finden ist, ist einfach noch nicht ausreichend erforscht. Gerade zeigen Studien, dass Menschen mit PDA und AutistInnen ein vergleichbares Maß an autistischen Symptomen zeigen. PDA kann aber auch Symptome von Autismus, ADHS, Epilepsie und weiteren Diagnosen vereinen. Ich weiß, dass es da immer mal wieder auch Umfragen gibt auf Instagram und da waren ganz viele auch dabei, die sagen, ADHS ist bei mir ein Thema, aber ich sehe mich definitiv auch im PDA-Profil und wir haben einfach so hohe Überschneidungen. Je nachdem, wo man schaut, haben wir ja bei Autismus und ADHS Überschneidungen von 80% und dann ist es einfach auch relativ realistisch, dass wir ganz, ganz häufig auch ein PDA-Profil dabei haben. PDA ist aktuell in Deutschland keine eigenständige Diagnose, sondern wird hier aktuell noch als Verhaltensprofil im Zusammenhang mit Autismus verstanden und kann daher nicht als eigenständige Diagnose gestellt werden. Es ist gerade tatsächlich so, dass wenn man jetzt eine Autismusdiagnose bekommt und man hat eine PDA-sensible bzw. offene Stelle, dann kann man das quasi so als Zusatz zu der Autismusdiagnose dazu bekommen, dann wird es damit reingeschrieben. Und dann hätte man das zumindest wo schriftlich, bräuchte aber da definitiv auch eine offene Stelle, um da so ein bisschen drauf eingehen zu können.
Mhm. Und wie bist du drauf gekommen, dass deine Kinder auch im PDA-Profil sein könnten und jetzt nicht nur im Autismus-Spektrum, beziehungsweise was waren da so erste Anzeichen dafür?
Ich habe wirklich lange gebraucht, um PDA als unser Thema zu sehen und zu finden. Ganz ehrlich, das Leben läuft die ganze Zeit weiter. Man hat zwei Kinder, die sind pflegebedürftig, die sind schwerbehindert. Da gibt es tausend Sachen, um die man sich kümmern muss. Und man bekommt ja schon über Autismus kaum passende Infos. Also mal ganz ehrlich, wenn wir Autismus googeln, mittlerweile wird es ein bisschen besser. Aber noch vor ein paar Jahren, als das bei uns dann Thema wurde, war es doch so, dass alles, was man da so gelesen hat, sehr stereotyp war. Und es irgendwie alles dieses Bild des Rayman und Dr. Sheldon Cooper war. Und das war dann irgendwie nie passend. Und auch gerade bei PDA, die Texte waren auf Englisch, die waren total starr. Das war einfach völlig unklar, dass das unser Thema ist. Und ich glaube, dass es insgesamt ziemlich schwierig ist. Also wenn ich jetzt lese, Anforderungsvermeidung, okay, kann ich mir wenig drunter vorstellen. Selbst wenn ich mir vorstelle, dass dann irgendjemand mit Fight, Flight, Freeze reagiert, ist das immer noch super abstrakt. Wie soll ich mir das bei einem Kind vorstellen? Wie soll ich mir vorstellen, dass es ein extremes Streben nach Autonomie hat? Und meinen die da jetzt wirklich was anderes als die Autonomiephase? Ja, und es war halt so, dass ich dann immer wieder das Thema abfallen lassen, auch wenn es mir immer wieder zwischen die Füße gekommen ist. Aber letztendlich gab es dann doch drei Schlüsselerkenntnisse, die mir gezeigt haben, dass nicht nur das eine Kind im PDA-Profil ist, sondern eben auch das andere Kind. Und dann habe ich mich intensiver mit dem Thema befasst und musste feststellen, dass das eben auch mein ganz eigenes Thema ist. Denn irgendwie haben dann auch angefangen, erwachsene Menschen über ihr PDA-Profil und ihre Erlebnisse im Alltag zu berichten. Und das war doch sehr befreiend zu sehen, dass es nicht nur mir so geht. Ich möchte da kurz auf die Schlüsselerkenntnisse eingehen und ich werde hier später auch nochmal genauer darauf eingehen, wie man sich PDA tatsächlich vorstellen kann. Konkrete Beispiele geben, weil es doch ja wirklich sehr abstrakt ist und ich das von mir kenne, dass es einfach diese konkreten Beispiele gebraucht hat. Also mein größter Schlüsselmoment zu PDA als unser Thema war tatsächlich Equalizing. Equalizing zu erkennen, es zu verstehen und auch hier gehe ich später nochmal ganz genau darauf ein, was das ist. Und gibt dazu auch konkrete Beispiele. Aber das war wirklich so mein Punkt, wo ich dachte, wow, da hat jemand komplett unsere Kinder beschrieben. Und zwar habe ich einen Post gelesen und das war wirklich so, es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich dachte, oh mein Gott, endlich eine Erklärung für alles, was bis hierhin durch die Diagnosen keine Erklärung gefunden hat. Punkt 2, der für mich ganz, ganz wichtig war zu erkennen, dass wir unbewusst bereits von Beginn an nach Panda gelebt haben. Auch darauf gehe ich später ein, was das ist und wie das euch helfen kann. Wir hatten einfach von Anfang an super wenig Anforderungen. Wir haben den Kindern so viel Autonomie und Gleichwertigkeit wie möglich gelassen. Und deswegen sind wir einfach sehr, sehr selten in dieses komplette Vermeidungsverhalten oder in diese Panikreaktion Fight, Flight, Freeze geraten. Und es war eben ja schon mal sehr, sehr wichtig. Und der dritte Teil, der ja, sich sehr mit dem Autismus-Spektrum deckt, PDA ist ein Spektrum. Alles kann, nichts muss. Es wird immer Punkte geben, die zutreffen, und es wird immer Punkte geben, die überhaupt nicht zutreffen. Und es kann sich eben auch im Laufe des Lebens mit der Zeit, mit neuen Lebensabschnitten verändern, wie sich das nach außen zeigt, also das PDA. Das wird sich vielleicht verändern. Also vielleicht klappt es nicht mit der Nahrungsaufnahme und die wird verweigert. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Nahrungsaufnahme nicht verweigert wird oder es nach außen hin viel sanfter aussieht und das Kind vielleicht eher mit Einfrieren, also vielleicht auch mit einem Shutdown reagiert, dann wenig spricht, sich wenig bewegt, sich in sich zurückzieht, statt diese überall doch als erstes bekannte PDA-Reaktion, dass das Kind in den Kampf geht nach außen und die Grenzen sind verwaschen. Und das zu verstehen und zu sehen, hat mir einfach wahnsinnig geholfen, PDA tatsächlich als unser großes Thema zu verstehen.
Okay, da musst du jetzt genauer drauf eingehen. Erzähl doch mal ganz konkret, wie erkenne ich, ob mein Kind im PDA-Profil ist? Also welche konkreten Verhaltensweisen gibt's? Kannst du uns da Beispiele nennen? Anhand deren, weil ich weiß genau, was du meinst. Ne? Es war ja auch bei mir lange so mit unserem Sohn, wo ich dachte, boah, gerade auch bei einigen Posts von dir, wo ich dachte, es passt mega krass auf unseren Sohn. Und dann gab es wieder Sachen, wo ich dachte, nee, überhaupt nicht. Und ich finde, man ist halt immer so in so einem Schwebezustand und es fehlen wirklich so ganz konkrete Bausteine und Infos, wo man sagt, okay, also mein Kind ist jetzt da drin oder nee, mein Kind ist da doch nicht drin.
Für mich gibt es zwei ganz große Punkte, wenn man an PDA denkt oder versucht herauszufinden, ob PDA jetzt ein Thema ist. Das eine sind für mich die Grundbedürfnisse. Für jeden Menschen ist es klar, dass er seine Grundbedürfnisse oder sie die Grundbedürfnisse erfüllt haben möchte. Sei es Nahrungsaufnahme. Der Mensch hat Hunger und möchte dann was essen. Der Mensch ist müde und möchte dann schlafen gehen. Der Mensch hat Durst, möchte was trinken, muss zur Toilette und geht dann eben auch zur Toilette. Und bei PDA ist es eben ein Riesenthema. Weil diese ganzen Punkte, diese Grundbedürfnisse, ich habe Hunger, das ist eine Anforderung vom Körper, von innen drin, von dir selbst, die sagt, du musst jetzt was essen, damit dieser Hunger weggeht. Oder du bist müde, du musst jetzt schlafen gehen, weil du müde bist. Und das kann eben schon dazu führen, dass es eben in diese ja, Bedrohungsreaktion ins Gehirn, im Gehirn geht und diese Anforderung von innen schon in eine Verweigerung geht. Das heißt, das Kind ist total hungrig, total müde, muss ganz dringend zur Toilette, kann aber nicht. Es kann nichts essen, es kann nicht schlafen, es kann nicht zur Toilette gehen. Und das ist eben für mich ein ganz, ganz großer Punkt, weil das doch sehr auffällig ist, wenn es echt schwierig bis unmöglich ist, die Grundbedürfnisse mal eben so zu erfüllen, wie das bei allen anderen eben so ist. Und da wollen wir jetzt noch gar nicht anfangen von sowas wie Körperpflege, Hygiene, Zähne putzen, anziehen, um das Haus zu verlassen, anziehen überhaupt, das sind auch so Punkte. Und der zweite Punkt, der für mich da auch ganz, ganz wichtig ist, Anforderungen werden vermieden, weil es Anforderungen sind. Nicht, weil da eine unangenehme Tätigkeit dahinter steckt. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt rausgehen soll und ich soll mich dafür anziehen, weil ich im Garten arbeiten soll und ich hasse Gartenarbeit so richtig, dann ist klar, ich habe keine Lust rauszugehen, ich mag mich dafür auch gar nicht anziehen, ist in Ordnung. Bei PDAern ist es aber so, da kann ich mir selber was überlegt sagen. Also das Kind sagt, ich möchte heute auf den Spielplatz. Ich freue mich so, ich möchte mich da auch mit meinen Freunden treffen, ich möchte auf den Spielplatz. Und dann klappt es eben doch nicht, das Haus zu verlassen, weil da so viele Anforderungen sind. Das ist eben echt krass, weil das Kind wünscht sich das total, freut sich total drauf und es geht nicht. Da wird die Anforderung so krass, dass diese, ja, diese schöne Aussicht, das schöne Erlebnis, die schöne Tätigkeit vermieden werden muss, obwohl es zum eigenen Nachteil des Kindes passiert. Also das ist für mich auch so ein großer Punkt, dass die Kinder sich damit quasi ins eigene Fleisch schneiden, wenn man so rüber nachdenkt. Also das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie ja, das irgendwie bösartig machen, sondern ja, sie machen das auch zu ihrem eigenen Nachteil. Die Vermeidung kann natürlich auch aus Angst und einem Kontrollbedürfnis kommen. Das ist bei PDA eben ein ganz großes Thema. Wenn wir sofort in die Panikreaktion, in diese Überlebensinstinkte des Gehirns kommen, dann ist da eben auch ganz, ganz viel Angst, Panik. Und deswegen ist das PDA-Kind auch eigentlich so unter Dauerstrom. Ständig spielt da ja, diese Gefahr rein, dass irgendwo eine Anforderung lauert, dass irgendwo der Verlust von Autonomie oder Gleichwertigkeit droht. Und es ist tatsächlich auch so, dass PDA-Kinder nicht gerne gelobt werden. Es hat auch ganz einfach den Hintergrund, dass, wenn ich jetzt jemanden lobe, dann stelle ich mich irgendwie über den. Dann ist da keine Gleichwertigkeit mehr. Und ich sage, dass das Kind etwas gut gemacht hat. Wer bin ich, dass ich das bewerten kann? Also stehe ich in dem Moment über dem Kind. Und das ist auch so ein Grund. Loben ist da selten ja, wirklich hilfreich. Und jetzt der Punkt Equalizing, wo ich vorhin schon kurz drauf eingegangen bin. Mit Equalizing versucht das Kind, das Nervensystem zu beruhigen, weil es vorher merkt, dass es irgendwo eine Anforderung gekommen ist, dass es sich in der Autonomie oder Gleichwertigkeit zurückgesetzt fühlt und versucht eben mit diesen Strategien, das sind oft auch soziale Strategien, so ein bisschen um die Verweigerung drum herum zu kommen. Das ist quasi schon so vorher. Wenn das passiert, das Equalizing, dann weiß ich, dass das Kind in einer hohen Stresssituation ist und kann an diesem Punkt tatsächlich sogar ansetzen. Und wenn ich weiß, wie ich damit umgehe, einfach dann schon eingreifen, damit es quasi nicht zur großen Eskalation kommt. Also Equalizing ist für mich ein Punkt, den ich als sehr hilfreich ansehe, weil ich weiß, dann, spätestens dann, Not, Hilfe, das Kind braucht eben jetzt was ganz anderes. Die sozialen Strategien des Equalizing oder insgesamt Equalizing kann sein Ablenkung. Das Kind versucht mit irgendwas abzulenken. Das kann noch so in Anführungszeichen in den Haaren herbeigezogen sein. Da kommen auch ganz oft Ausreden. Oh, ich bin krank, ich kann das nicht. Also nehmen wir nochmal das Haus verlassen. Das Kind soll sich jetzt zum Beispiel seine Schuhe anziehen gehen. Ah, ich bin krank, ich kann heute wirklich nicht das Haus verlassen. Obwohl das Kind kerngesund ist. Es kann auch sein, dass das Kind sagt, von jetzt auf gleich, es ist eben noch rumgesprungen oder gerade auf dem Sofa rumgeturnt und sagt dann, meine Beine lassen sich nicht mehr bewegen. Ich kann mir die Schuhe nicht anziehen. Ich kann die nicht mehr holen gehen. Ich kann nicht aufstehen. Mama, Papa, ihr müsst die Schuhe holen. Ihr müsst mir die anziehen. Ich kann nicht. Wenn das ist, dann denkt man sich natürlich oft, wenn du jetzt plötzlich nicht mehr laufen kannst, wie willst du dann bitte gleich draußen laufen? Aber das ist so ein Punkt, da kann ich so eben ansetzen und das Nervensystem versuchen, wieder zu beruhigen und ein bisschen runterzubekommen. Ganz, ganz oft werden sie dann auch Rollen annehmen. Rollenspiele sind ein großer Punkt. Das Kind wird plötzlich wieder ein Baby und kann aufgrund dessen nichts oder es wird zum Tier, es ist jetzt ein kleines Kätzchen und naja, ein kleines Kätzchen kann sich eben auch keine Schuhe anziehen oder die holen oder wenn es ein kleines Kätzchen ist, spielt es mit den Schuhen und wirft die durch die Gegend. Also das sind alles so Punkte, die beim Equalizing passieren können. Es kann aber auch sein, dass das Kind versucht, alles hinauszuzögern. Oh, ich muss aber gerade unbedingt noch, mein Spiel beenden. Oder dann werden plötzlich 10 neue Spiele angefangen, die sind seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt worden und jetzt sind sie so enorm wichtig und müssen genau jetzt noch gespielt werden. Und es kommt dann eben auch oft zu Ablehnung und Drohung. Also, wenn du mir jetzt nicht die Schuhe holst, dann mache ich hier gar nichts mehr und ich liebe dich dann auch nicht mehr. Also das kann auch tatsächlich vorkommen. Und ein ganz großer Punkt ist auch der Punkt Kontrolle. Kontrolle über alles und jeden. Das Kind verteilt Anweisungen. Das sieht von außen so aus, als würde dir das Kind einfach nur die ganze Zeit auf der Nase rumtanzen. Das Kind sagt, wer was wann machen darf, wo wer sitzen darf. Was darfst du heute anziehen und was nicht? Was darfst du sagen? Wann darfst du mit wem reden? Darfst du überhaupt sprechen? Ganz oft wird auch der Mund zugehalten, das Reden komplett verboten. Wann darfst du den Raum verlassen oder betreten? Das kann auch körperlich passieren, dass dir das Kind den Weg absperrt oder den Raum absperrt, die Tür zuhält. Das Kind will kontrollieren, wann du zur Toilette gehst, wann du isst, wann du duschst. ob du überhaupt mit deinem Partner, deiner Partnerin sprichst, das ist sehr, sehr intensiv. Und wenn da in dem Moment nicht eingegriffen wird, bei dem Equalizing, also im Sinne von, ich beruhige das Nervensystem des Kindes nicht, ich gebe noch einen oben drauf, weil das Kind sich gerade so unmöglich verhält, dann kann es eben ganz schnell passieren, dass dann eben ja, die Panikreaktion, der Überlebensmodus des Gehirns greift und dann kommt es eben zu Weglaufen, zu Aggression. Und es können Autosach-Fremdaggression sein. Es kann sein, dass das Kind diese Aggression überhaupt nicht mehr steuern kann, dass es sachaggressiv wird. Das heißt, es macht Dinge kaputt. Und da auch ganz intensiv, es kann eigene Dinge kaputt machen. Ich werde da den Moment nie vergessen, als es bei uns passiert ist. Das Kind war total drüber. Das hatte sich gerade das schönste Pepperwoods-Haus aus Lego gebaut, hat da eine ganz tolle Szene aufgebaut, mit der wir gespielt haben und total Spaß hatten. Und dann hat es die selber zerstört. Und als wir dann runterreguliert waren, kamen die großen Tränen, kam das Bedauern, kam Trauer. Und das Kind lag in meinen Armen. Es war wirklich noch sehr, sehr klein, hatte aber sehr früh einen hohen Wortschatz und hat dann geweint und mich darum gebeten, doch bitte, bitte zu helfen, es aufzubauen, dass es das überhaupt nicht wollte, dass es überhaupt nicht die Sachen kaputt machen wollte. Und da kann es eben auch ganz oft sein, dass eben auch Sachen von den Geschwistern angegriffen werden. Und das ist auch so eine Nummer, weil man irgendwie dasteht, man muss versuchen, das eine Kind zu beruhigen und eben auch das Geschwisterkind, wo gerade irgendwie was kaputt gemacht wurde, das ist echt heftig auch nochmal zu begleiten. Es kann sein, dass das Kind schlägt, tritt, spuckt, also wirklich ganz intensive Sachen, fremdaggressive Sachen. Es kann aber auch sein, dass es die Aggression gegen sich selbst richtet und sich eben selbst verletzt. Genauso kann es sein, dass das Kind wirklich jeden einzelnen Punkt mit euch verhandeln will. Immer und immer wieder. Egal, was das Thema ist, es wird verhandelt. Und da braucht man auch wirklich einen langen Atem und viele Nerven. Ich kann es total verstehen, weil hier wird auch alles verhandelt. Es möchte immer bessere Konditionen raushandeln und ja, das ist so ein Punkt, da braucht man wirklich einen langen Atem. Ich kenne es wirklich, jede Nacht wird irgendwie diskutiert, wer wo schläft, wer jetzt was macht. Und das ist manchmal, wenn man einfach nur müde ist und einfach nur schlafen will, glaube ich, auch einfach schwer auszuhalten. Und ich denke, da gibt es viele, denen es ähnlich geht. Ein weiterer Punkt ist, dass PDA-Kinder oberflächlich soziale, gute Fähigkeiten haben. Sie sind redegewandt und haben einen ausdrucksstarken Wortschatz. Ganz oft, die diskutieren nicht den Grund und Boden und du denkst schon, was passiert denn, wenn die mal irgendwie Teenager sind? Wenn die mich jetzt schon irgendwie mit 3, 4, 5 völlig in Grund und Boden reden, haben aber gleichzeitig gegebenenfalls auch Schwierigkeiten mit der Verarbeitung von dem, was jetzt von anderen so verbal mitgeteilt wird. Und sie sind auch oft ganz, ganz ausdrucksstark in Fragen, warten aber in der Regel die Antwort nicht ab. Das ist auch so ein Punkt. Da wird eine Frage gestellt und quasi instant muss das passieren oder instant ausgeführt werden und dann kommt sofort irgendwie was nach und man hat das Gefühl, irgendwie da sitzt einer und ist ununterbrochen am Schreien und ja, man bräuchte eigentlich eine 2- oder 3-Zeilen-Betreuung, weil während man das eine ausführt, kommen schon irgendwie 3 neue Sachen und man kommt gar nicht hinterher. Ja, oberflächlich kann es auch immer wieder so sein, dass die Kinder wirklich kontaktfreudig wirken. Sie zum Beispiel gesprächig, charmant und extrovertiert sind. Es kann aber auch genau andersrum sein, dass sie sehr introvertiert und bedacht darauf sind, keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ein ganz, ganz großer Punkt, der, glaube ich, viele PDA-Eltern betrifft, ist, dass das Kind herrisch ist. Es ist dominierend, es wird immer das Sagen haben. Und es sagt allen anderen, wie sie sich zu verhalten haben, lässt diese Regeln aber selten für sich selbst gelten. Und hat deswegen auch echt Schwierigkeiten, soziale Hierarchien zu erkennen und akzeptieren. Sieht sich vor allem selbst als Autoritätsperson und keinen Unterschied zwischen sich und Erwachsenen oder sich und der Polizei, zwischen sich und LehrerInnen. Also das ist auch so ein ganz, ganz großer Punkt. Gerade auch im Spiel oder in der sozialen Interaktion soll es immer nach den eigenen Bedingungen gehen. Es soll immer unter der eigenen Kontrolle liegen. Es kann aber auch sein, dass es Sprachentwicklungsverzögerungen gibt. Die werden in der Regel aber schnell aufgeholt. Und das Kind ahmt sehr, sehr oft auch Erwachsene und deren Verhalten, aber auch deren Sätze nach und schimpft dann andere irgendwie genauso aus, wie die Erwachsenen geschimpft haben. Was auch immer wieder vorkommt, ist, dass einfach das Fehlverhalten geleugnet wird. Auch wenn das Kind beim Fehlverhalten erwischt wird. Und es schiebt dann gerne die Schuld auch auf irgendwen anderes oder erfindet irgendwas komplett anderes. Und dann eben der Punkt exzessive Stimmungsschwankungen und Impulsivität. Das ist ein großer Punkt, vor allem wenn der ADHS schon mit reinspielt. Dann reichen so winzig kleine Auslöser, alltägliche Ereignisse und plötzlich, das Kind war eben noch so liebevoll, hat bei euch in den Armen gelegen, mit euch gekuschelt, oh, ich lieb dich so, und auf einmal komplette Eskalation. Das Kind ist wütend, zerlegt den Raum, ist vielleicht auch fremdaggressiv. Das ist echt so das Gefühl, mir auch von Eltern immer wieder rückgemeldet wird, dieses Gefühl, ständig auf Eierschein laufen zu müssen, um bloß keinen nächsten Wutanfall zu provozieren, bloß keine Eskalation. Und das ist der eine Teil der Stimmungsschwankungen. Also sie können sehr externalisierend sein, also sich wirklich sehr nach außen richten. Es kann aber auch sein, dass das PDA-Kind das Ganze sehr internalisiert nach innen richtet und die Stimmungsschwankungen vielleicht von außen milder aussehen oder vielleicht auch gar nicht so zu sehen sind. Und dann der große Punkt, der so viele Eltern betrifft. Das PDA-Kind braucht 100% Aufmerksamkeit einer Bezugsperson. Vielleicht auch 120. Das ist sehr, sehr intensiv. Es braucht dauerhafte Koregulation. Es muss immer jemand dabei sein. Es muss immer jemand dabei sitzen. Mitspielen, selbst bei Medienzeit. Das ist keine Auszeit für die Eltern. Die müssen da mitgucken. Die müssen immer voll da sein. Das ist wirklich, hätte man so einen kleinen Energievampir, der irgendwie alles rauszieht an Energie, was die Eltern haben, alle Aufmerksamkeit, alle Koregulation, und trotzdem ist das Glas beim Kind nie voll. Und dann kommt es eben gleichzeitig zu dem zwanghaften Verhalten gegenüber anderen Menschen und es verspitzt oder spitzt die Situation noch weiter zu. Denn das Kind ist wirklich, wirklich gut darin, andere dazu zu bringen, Dinge zu tun, die es möchte. Da haben wir wieder den Punkt mit, denn das Kind tanzt euch auf der Nase rum. Und dann wechseln die Spezialinteressen auch noch schnell. Und da kommt man irgendwann gar nicht mehr hinterher. Es kann da auch zu einer wirklich extremen Anhänglichkeit und zu einem hohen Kontrollverlangen bei einer Bezugsperson kommen. Oftmals ist es die Mutter. Und das ist wirklich sehr intensiv. Also sehr intensiv. Da kann es aber auch so sein, dass das Kind einfach ganz genau weiß, was es sagen oder tun muss, um bestimmte Menschen extrem aufzuregen. Und es hat auch ganz fixe eigene Vorstellungen davon, was es wann tun will und tun kann. Außerdem spielt es gerne Rollenspiele oder so tun als ob Spiele, nimmt er irgendwie Charaktere aus dem Fernsehen oder aus dem Leben und verschwindet da so ein bisschen in die eigene Fantasiewelt oder erfindet eigene Spiele und kommuniziert mit anderen tatsächlich über die Rolle lieber. Und dann ist eben auch der Punkt, dass durch das unbewusste oder bewusste Masking in verschiedenen Settings einfach eine gewisse Zeit lang versteckt werden kann, dass das Kind im PDA-Spektrum ist. Also dann kann es vielleicht gerade tatsächlich auch mal bei den Großeltern oder in der Schule Anforderungen ausführen. Und das ist eben ein ganz schwieriger Punkt, weil das Masking dann zu mehr Missverständnissen und Schuldzuweisungen führt, vielleicht auch unter den Bezugspersonen. Und auch ein weiterer Punkt, der bei vielen so ist, ist, dass ja vielleicht schon eine Autismusdiagnose besteht oder vielleicht der Verdacht besteht, aber eben nicht alles ganz genau passt oder immer noch was offen bleibt, wo man sich fragt, wie passt das Ganze denn jetzt da rein? Oder das Kind war eben in der Diagnostik und liegt so ganz knapp an der Grenze, an der Schwelle der Diagnose, hat die Kriterien aber nicht voll erfüllt. Und es kann auch sein, dass das ADHS den Autismus verdeckt und PDA trotzdem eine Rolle spielt. Und ganz, ganz oft sind PDA ja eben auch Schulverweigerer und es kommt immer wieder zu Schulausschlüssen.
Puh, mein Gott, das war eine Liste. Und ich finde es hier halt auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, es ist ein Spektrum, genauso wie das Autismus-Spektrum. Und es muss nicht alles zutreffen. Aber wie halt auch bei Autismus, ne? wenn man dann merkt, okay, da gibt es jetzt schon eine ganze Bandbreite an Merkmalen, die da zutreffen, dann hat man jetzt wahrscheinlich auch nach den Beispielen von Anna eine Tendenz, könnte das eigene Kind ins PDA-Profil reinpassen oder nicht. Und es gilt auch immer, genauso wie bei Autismus und bei ADHS, wir sind alle Menschen und wir kennen wahrscheinlich alle Menschen, diese Eigenschaften, auch von uns, ne? Mal mehr, mal weniger. Aber es geht um die Häufung der Merkmale zusammen. Also wenn dann wirklich, wenn man sagt, okay, 7 von diesen 10 Punkten treffen auf mein Kind zu und sind auch alle in einem Ausmaß, wo ich sagen kann, das beschäftigt uns täglich. Also das, man ist oft geneigt auch zu sagen, ja gut, das kenne ich aber auch von mir und dann mussten meine Eltern mal hart durchgreifen und hat sich das wieder geregelt, ne? Also da verfällt man oft, glaube ich, leicht rein, aber da muss man dran denken, es ist ein Spektrum. Und ich finde es halt auch so spannend, dass bei Kindern mit Autismus im PDA-Profil gerade so typische Autismus-Stereotype überhaupt nicht greifen. Wie zum Beispiel dieses, dass die super gerne Rollenspiele spielen. War ja, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, auch bei uns ein großes Kriterium in der Diagnostik, dass unser Sohn so toll Rollenspiele spielen konnte. Und beim PDA-Profil habe ich jetzt auch einiges gehört, wo ich denke, ah, in der klassischen Autismusdiagnostik spricht es ja erstmal dann gegen die Diagnose. Und deswegen funktionieren ja oft auch so gängige Tipps für autistische Kinder bei autistischen Kindern mit PDA-Profil gerade nicht. Zum Beispiel auch so Sachen wie Routinen einzuhalten. Stimmt es und kannst du da noch ein paar Beispiele zu nennen?
Ja, ganz oft melden sich Eltern, die sagen, aber ich mache doch schon wirklich alles. Ich habe alle gängigen Tipps, die man bezüglich Autismus bekommt, ausprobiert. Ich habe klare Routinen, wir halten uns da dran, wir haben Abläufe, wir haben Ablaufpläne, wir haben visuelle Hilfen, wir haben Wochenpläne, Zeitpläne und es bringt überhaupt nichts. Das Kind ist überhaupt nicht regulierter, ganz im Gegenteil. Es gibt noch mehr Vermeidung, es gibt noch mehr Eskalation. Und das kann eben auch daran liegen, dass diese ganzen Hilfen, diese ganzen Routinen, die visuellen Pläne einen sehr, sehr hohen Anforderungscharakter haben und da auch ein gewisser Verlust von Autonomie herrscht. Weil irgendwie, Termine sind immer von außen vorgegeben, das Kind kann da nichts mitmachen und wenn es die auch noch die ganze Zeit vor der Nase hat, ist es nicht zwangsläufig hilfreich. Und auch diese, ich habe jetzt zum Beispiel einen Ablaufplan, Hände waschen oder ich habe einen Umklappplan, morgens und abends Routine, dann ist es halt trotzdem eine riesige Anforderung. Ich muss das irgendwie ausführen, ich muss diesen Plan irgendwie abarbeiten, ich muss diese Klappen zuklappen. Das sind einfach so Punkte, die bei einem PDA-Kind sehr, sehr schwierig sind. Was noch so ein Punkt ist, da kommen die wenigsten drauf. Sehr, sehr selten ist es so, dass da jemand zu mir kommt, der das schon kennt. Wenn ich ein Kind im Autismus-Spektrum habe, wo gleichzeitig auch PDA ein Thema ist, dann muss ich da echt eine Waage schaffen. Wenn ich an Autismus denke, dann denke ich daran, wirklich sehr ruhig, zurückgezogen vielleicht auch zu leben, ganz viele Pausen zu ermöglichen. Das ist bei PDA vielleicht auch der Fall, aber gleichzeitig braucht es da immer auch eine gewisse Menge Dopamin. Dopamin beruhigt das Nervensystem. Spielt der ADHS auch noch eine Rolle, dann brauche ich eben noch mal mehr Dopamin. Und wenn dann auch noch eine Hochbegabung, wie bei uns, zusätzlich zu den ganzen anderen Sachen dazukommt, dann will auch da noch Input gefunden werden. Und dann gibt es ganz oft Eltern, die sagen, ja, aber ich nehme das Kind doch jetzt extra schon nicht mit zum Einkaufen. Und wir sind doch die ganze Zeit zu Hause. Und wenn, dann gehen wir mal nur in den Wald oder so. Und es bringt gar nichts. Ja, das stimmt. Denn wenn da PDA eine Rolle spielt, dann brauchst du irgendwie immer so einen Ausgleich. Du brauchst immer eine gewisse Menge an Dopamin. Und wenn das nicht da ist, dann kann es sein, dass zum Beispiel das Equalizing-Verhalten nochmal extrem hoch fährt. Dass das Kind dann super unzufrieden ist, weil es sich über das Dopamin nicht beruhigen kann. Da komme ich auch gleich dazu, wie das überhaupt beruhigt. Es ist eine der Säulen der Regulation bei PDA-Kindern ist. Es kann so sein, dass das PDA-Kind viel Dopamin braucht und dann irgendwie auch Ausflüge und so weiter und dann hintendran vielleicht gar nicht so eine hohe Regenerationszeit hat, wie man das jetzt bei einem autistischen Kind erwarten würde, vielleicht auch gar nicht so krass auf die Reize reagiert wie jetzt ein rein autistisches Kind. Es kann aber auch trotzdem sein, dass es eine hohe Regenerationszeit braucht. Ganz oft ist es so, wenn das ADHS den Autismus so ein bisschen verdeckt, vielleicht auch ein bisschen mehr verdeckt, dass dann die Regenerationsphasen kürzer sind und einfach noch mehr Dopamin benötigt wird. Es ist so dass die Erziehung mit Lob, Grenzen, Belohnung, Bestrafung unwirksam ist oder zu mehr Eskalation führt. Denn, also ab davon, dass wir echt wohl weiter sind als Belohnung, Bestrafung, will ich hoffen, unter Strafe ein Verhalten vom Kind herbeigeführt werden soll. Das heißt also, dass da unterschwellig so ein Druck herrscht und das Kind definitiv ganz, ganz klar den Verlust von Autonomie und Gleichwertigkeit spürt, denn autistische Kinder, PDA-Kinder, sind extrem feinfühlig, was andere Menschen gerade so an Stimmung haben, was da so unterschwellig angespült kommt, vielleicht auch an Erwartungen. Und ja, das ist gerade so besonders schwierig, weil wir immer und immer wieder dazu kommen, dass bei PDA-Kindern empfohlen wird, strenger und konsequenter zu sein. Das führt einfach zu der Bedrohungsreaktion wie Fight, Flight, Freeze, Fawn. Und es wird auch immer und immer wieder die Situation verschärfen.
Also es klingt alles ultra intensiv, wenn man sich das so anhört. Sag uns doch bitte mal, Anna, wie kann man denn Kinder mit PDA-Profil richtig begleiten und unterstützen? Also wie gelingt es auch euch im Familienalltag? Was hilft euch als Familie, euch Eltern und den Kindern? Und was tut ihr einfach, um in eurem Alltag auch zurechtzukommen?
Ich weiß, dass PDA-Kinder begleiten ein unfassbar großer Kraftakt sein kann. Ich weiß, dass es in Familien ganz, ganz oft Schwierigkeiten gibt, gerade auch unter den Kindern, dass es da zu großen Streitigkeiten kommt, die Geschwister keine Sekunde zusammen in einen Raum bleiben können, dass da tatsächlich räumliche Trennungen stattfinden und sich da echt aufgeteilt werden muss oder man sich irgendwie auch nur abklatscht als Bezugsperson. Ich kenne das alles. Ich habe täglich damit zu tun, mit Eltern, die da echt verzweifelt sind, die sagen, ich weiß auch gerade irgendwie gar nicht mehr weiter. Das ist so anstrengend. Ich selber stehe kurz vorm Burnout. Ich bin im Burnout. Gleichzeitig das Kind irgendwie zu begleiten, ist irgendwie vielleicht auch kurz vorm Burnout steht, wegen Kindergarten, wegen Schule, wegen Therapien. Das sind echt riesen Hausnummern. Und was da zuallererst passieren muss, ist irgendwie so der komplette Wechsel im Denken. Ich weiß, dass das gar nicht leicht ist. Mir hat es geholfen, schon damals sehr, sehr viel zu reflektieren. Schon bevor ich vom Autismus-Spektrum wusste, schon bevor ich Ahnung von ADHS, der Hochbegabung oder von PDA hatte, habe ich ja gemerkt, dass bei uns irgendwie die Dinge anders laufen und alles, was ich so im Kopf an Erwartungen hatte, was wie zu funktionieren hat, hat eben nicht funktioniert. Und da habe ich mich ganz, ganz intensiv auch mit elterlicher Wut auseinandergesetzt, mit dem inneren Kind, mit Glaubenssätzen und eben auch, was sind meine Werte? Was sind wirklich meine Werte und was sind Werte, die vielleicht irgendwie von außen dazugegeben wurden? Und welche Werte möchte ich in unserer Familie? Welche Werte möchte mein Mann in unserer Familie und wie können wir die zusammen ein? Wie ist der Weg dahin? Und was möchte ich auch meinen Kindern an Werten mitgeben? Und dass ich mich da so intensiv mit auseinandergesetzt habe, weil sind wir ehrlich, wir sind jetzt in dieser Cycle-Breaker-Generation und das ist oft gar nicht so leicht, weil die Kinder doch viele Punkte in einem berühren, die dann doch wieder Sachen auslösen, wo man an früher erinnert wird und das hätte es aber früher nicht gegeben und das hätte ich mich aber nicht getraut bei meinen Eltern oder da hätte es aber was für gesetzt. Da ist wirklich auch viel eigene Arbeit nötig. Es kann sein, dass dir das reicht, dass du das mit dir zu Hause, mit Freunden, Freundinnen, mit dir nahen und lieben Menschen, mit deinen eigenen Bezugspersonen ausmachst. Es kann auch sein, dass es dir hilft, da mal mit jemand ganz anderem drüber zu sprechen. Ich kenne Familien, wo es auch einfach hilfreich war, dass die Eltern auch da irgendwie eine Möglichkeit haben, sich irgendwo anders auszutauschen. Das kann auch sein, dass du dich, keine Ahnung, über Insta mit jemandem netten austauschst. Es kann sein, dass du in einer Gruppe bist, wo vielleicht auch andere Familien sind, dass du dich da vernetzt. Es kann auch sein, dass dir das irgendwie alles zu viel ist und du vielleicht auch einfach einen Therapeuten, eine Therapeutin an der Seite haben möchtest. Es ist völlig in Ordnung, dir da Hilfe zu holen. Das sind, glaube ich, Ausnahmesituationen. Und selbst wenn es keine wären, ist es völlig in Ordnung. Das sind Ausnahmesituationen, in denen wir alle sehr auch darauf schauen dürfen, dass es uns gut geht, weil wir dafür da sind, das Nervensystem der Kinder co-zu-regulieren. Und wenn wir das eben nicht mehr können, es bei den Kindern auch nochmal intensiver wird. Und es ist so ein Kreislauf, so eine Spirale, die sich dann immer weiter zuspitzt. Es gibt Möglichkeiten, die du zu Hause sofort umsetzen kannst, die dir sofort helfen können. Zum einen sind es die Säulen der Regulation. Und da kommen wir jetzt an Punkte, die, glaube ich, für viele sehr schwierig sind. Denn eine Säule der Regulation ist Zucker. PDA-Kinder lieben Süßigkeiten und die lieben Eis. Ich meine, jedes Kind liebt das. Aber bei PDA-Kindern, bei autistischen Kindern, wo vielleicht auch einfach noch selektive Essstörungen mit reinspielen, ist das nochmal eine Nummer krasser. Nur bekommen die eben über den Zucker Dopamin und wenn sie auf Schokolade zurückgreifen, auch noch Serotonin und das Nervensystem kann einfach so ein bisschen relaxen, ein bisschen runterfahren. Und dann das zweite große Thema, Medien. Medien als zweite Säule der Regulation. Ist jetzt vielleicht auch erstmal nicht so leicht auszuhalten oder zu verstehen, aber tatsächlich ist es so, dass Medien sehr gut regulieren können. Ganz ehrlich, wir Erwachsenen kennen das. Wir gehen mal schnell zur Toilette und scrollen dabei ein bisschen am Handy, um uns mal gedanklich ein paar Sekunden rauszunehmen aus der doch sehr engen Begleitung der Kinder. Auch bei den Kindern ist es so, dass sie Reize besser verarbeiten können und auch Emotionen. Das ist wirklich eine Sache, wo man sich intensiv miteinander auseinandersetzen muss. Es gibt da auch mittlerweile ganz tolle Berichte dazu, wo das herkommt mit den Medien, mit den Empfehlungen. Ich habe mich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil das wirklich nicht leicht ist, das zu verarbeiten und zu sagen, okay, mein Kind darf jetzt aber auch Medienzeit haben. Und dann der Punkt Co-Regulation. Die Kinder brauchen ein externes, sicheres Nervensystem. Das ist immer irgendwie eine Bezugsperson. In unserem Fall bin ich das bei dem einen Kind und mein Mann bei dem anderen Kind. Wir müssen immer dabei sitzen, wir müssen immer verfügbar sein, weil wir eben... Das Kind hat kein sicheres Nervensystem. Das ist ständig in dieser Bedrohungsreaktion, das sieht ständig die Gefahr. Wir haben ein sicheres Nervensystem, das Kind leiht sich dieses externe, sichere Nervensystem, um runterzufahren. Und dann eben nochmal als Zusatzpunkt Neues und Stimulation der Sinne. Dopamin, Dopamin, Dopamin ist auch der Punkt. Das zeigt sich eben ganz, ganz oft dadurch, dass die Kinder irgendwie ständig neues Spielzeug fordern oder ständig einen neuen Ausflug machen wollen. Und das Spielzeug ist dann vielleicht aber auch nur ganz kurz interessant und das wird ständig neu gefordert. Eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig für uns ist, Panda, nach Panda-Leben. Ganz viele sagen dann auch immer ganz niedlich, sie haben kleine Pandas zu Hause. Und ich möchte so ein bisschen auflösen jetzt, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Also das P ist Pick Your Battles. Du überlegst genau, welche Kämpfe lohnt es sich zu kämpfen. Also welche musst du jetzt wirklich unbedingt kämpfen? Und welche Anforderungen, welche Regeln, welche Grenzen sind vielleicht gerade einfach überhaupt nicht sinnvoll? Welche sind vielleicht gar nicht notwendig und du kannst sie... ersetzen oder weglassen. Und der zweite Punkt ist das Anxiety Management. PDA sind durchgehend in der Anxiety. Sie haben immer Angst, dass irgendwo potenziell eine Anforderung um die Ecke kommt. Und da geht es darum, einfach genügend Regulation zu schaffen, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das Nervensystem runterzufahren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und danach geht es auch so ein bisschen um Negotiation und Collaboration, Verhandlungssache. Alles ist Verhandlungssache, denn sonst geht es immer gleich in den Überlebensmodus, in den Drang nach Autonomie, Kontrolle und Gleichwertigkeit. Und bei PDA ist es so, dass irgendwie alle am besten nach dem Willen und den Anforderungen des PDA-Menschen oder des PDA-Kindes agieren. Da braucht es Nerven, ich weiß. Und das ist wirklich ein starkes Auseinandersetzen mit dem, was man sonst so im Kopf hat, dass das Kind sich ja immer auch dem autoritären Erwachsenen unterordnen sollte. Danach ist eben das Diskutieren und die Anforderungen zu managen. Da geht es einfach so darum, dass die Anforderungen so verpackt werden sollen, dass sie nicht mehr als solche wahrgenommen werden können. Und dass das Kind das Gefühl hat, dass es selbst entscheiden kann. Da kommt deklarative Sprache ins Spiel, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Vielleicht kann man ein Spiel aus der Situation machen, vielleicht kann man es mit Humor nehmen. Bei uns ist Gamification ein großes Thema. Aus allem irgendwie so ein kleines Spiel zu machen, muss man ein bisschen aufpassen, dass es vielleicht nicht unbedingt immer der Wettbewerb zwischen den Geschwistern ist, aber ich kann natürlich auch irgendwie einen lustigen Wettbewerb machen und gucken, wer es als erstes bis zum Ende der Straße schafft. Kommt da so auch ein bisschen drauf an, ob vielleicht das Geschwisterkind auch irgendwie in irgendeinem Spektrum anzusiedeln ist, ob es auch ein PDA-Kind ist oder wie sich das ausgestaltet. Also da gibt es aber auf jeden Fall ganz coole Möglichkeiten. Bei dem A, dem letzten, geht es um Adaption, um radikale Akzeptanz. Vor allem aber auch darum, dass wir radikal akzeptieren, dass Plan A nur in den allerseltensten Fällen funktioniert. Und dass wir immer Plan B bis Z in der Hinterhand haben. Wir müssen flexibel sein, wir müssen Neues probieren, Humor und Zeit mitbringen. Und da durfte ich persönlich einfach ganz, ganz, ganz viel lernen, wir als Familie auch. Ich sage schon immer so, ein autistisches Kind zu begleiten, ist so ein gemeinsames Voneinander und Miteinander lernen und wachsen. Und bei einem PDA-Kind einfach nochmal mehr. Aber ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern im Gegenteil, mir hat es wirklich geholfen, mich sehr damit auseinanderzusetzen, was wirklich, wirklich meine Werte sind und wo ich wirklich irgendwie auf längere Sicht für mich hin möchte. Zur deklarativen Sprache, da geht es eigentlich eher darum, die Kinder einzuladen, mit der deklarativen Sprache die aktuelle Situation wahrzunehmen, statt ihnen jetzt irgendwie einen Befehl zu erteilen oder da irgendwie gleich eine Anforderung draus zu machen. Und wenn sie die aktuelle Situation wahrnehmen, dann können sie daraus auch eine Handlung ableiten. Das bedarf Übung und es wird ganz sicher auch gar nicht so einfach funktionieren, wenn das Kind schon im Burnout ist. Und damit kann ich auch nicht erst anfangen, wenn das Kind schon voll im Equalizing drin ist oder dass vielleicht das Equalizing gerade schon kippt und das Nervensystem in den Überlebensmodus wechselt, sondern das ist wirklich eine Sache, die ich nach und nach übe und dann ganz normal im Alltag einbinde. Das wird meine Art zu sprechen, um eben dauerhaft zu regulieren. Es klingt jetzt so ein bisschen abstrakt, aber das ist eigentlich ziemlich einfach. Statt das Kind direkt zu fragen, was willst du essen, was soll ich dir zu essen holen, hast du Hunger, spare ich mir das komplett und frage stattdessen, ich überlege gerade, ich weiß nicht, was soll ich denn jetzt mal kochen? Ich überlege gerade, was ich kochen soll. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit von deklarativer Sprache.
Okay, das sind jetzt auch schon mal richtig viele kleine Hilfen im Alltag, die man sich sicher auch erstmal aneignen muss, aber mit denen man, glaube ich, auch schon so einen ganz guten Fahrplan in den eigenen vier Wänden hat. Gibt es denn auch Therapien, wo du sagst, die machen Sinn bei dem PDA-Profil oder das hat bei uns geholfen?
Unser Weg war so, dass wir verschiedene Therapien ausprobiert haben und letztendlich das Kind im Burnout gelandet ist und wir dann die sprichwörtliche Reißleine gezogen haben. Ich wusste das lange nicht und durfte das aber rausfinden, dass PDA und Therapie sich einfach häufig widersprechen. Bei einer Therapie ist es so, dass das Kind irgendwie gepusht werden soll, neue Fertigkeiten, neue Fähigkeiten zu erlernen. Und das spricht einfach komplett gegen das Bedürfnis eines sicheren und beruhigten Nervensystems. Neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten werden organisch und nach langen Perioden der Sicherheit, der Gebundenheit, der Geborgenheit aufgebaut, aber nicht durch Druck. Gras wächst nicht schneller dran, weil man sieht, den Spruch kennen wir alle, der gilt für Kinder auch und für PDA-Kinder umso mehr. Zumal PDA-Kinder gerade die Kinder sind, die einfach nicht üben, sondern ganz besonders durch langes Zuschauen und autodidaktisch lernen.
Okay, spannend. Und du hast ja auch noch ganz, ganz viele so alltägliche, schnelle, easy Tipps, wie man im Alltag irgendwie besser klarkommt mit PDA-Kindern auf deinem Instagram-Profil. Da kann man auch regelmäßig reingucken und sich nochmal inspirieren lassen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Anna. Welchen Rat hast du denn an Eltern, die auch glauben, dass ihr Kind ins PDA-Profil passt und die jetzt an diesem Punkt sind, wo sie sagen, also spätestens jetzt nach diesem Interview glaube ich, das ist auch unser Thema. Wie geht's jetzt weiter?
Wenn ihr das Gefühl habt oder den Verdacht habt, dass euer Kind im PDA-Spektrum liegen könnte, dann könnt ihr euch gerne melden. Es gibt Sammlungen von PDA-offenen Stellen und ich weiß, dass sich dieses große Wort Diagnose und dieser ganze Ablauf Diagnostik erstmal gar nicht so gut anfühlen können, das weiß ich. Da stecken einfach noch ganz viele Gedanken und da steckt auch einfach noch ein Stigma drin, ich weiß das. Gleichzeitig ist es so, dass gute Diagnostikstellen oft überlaufen sind und teilweise jahrelange Wartelisten haben. Und deswegen ist mein Anliegen, ja immer zu sensibilisieren, spätestens bei Schulantritt ist es so, dass es meistens um die Ohren fliegt. Und man kann da Abhilfe schaffen, indem man einfach vorher schon vorbereitet ist, vorher schon Hilfen schafft, bevor halt wirklich irgendwie nachhaltig was passiert, was eben dann längerfristig auszubaden ist. Also zum Beispiel, dass dann erst agiert werden kann und Hilfen gesucht werden können, nach dem Schuleintritt, nachdem da vielleicht schon ein Burnout läuft. Denn auch bürokratische Mühlen mahlen langsam. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich weiß, dass das ein wahnsinnig aufwendiges Thema ist. Nicht nur Diagnostik, Schule, sondern eben das ganze PDA-Thema. Ich weiß, dass PDA-Kinder viel Unterstützung brauchen und oftmals gar nicht so leicht zu begleiten sind. Und ich weiß, dass es so leicht dahergesagt ist, doch mal eben jetzt die Anforderungen runterzuschrauben, nach Panda zu leben, deklarative Sprache in den Alltag einzubinden, mehr Autonomie im Alltag einzubinden. Und dass sich das gerade so anfühlt, als wäre das einfach noch eins obendrauf und eure ganze Kraft geht schon in die Begleitung des Kindes, vielleicht auch des Geschwisterkindes. Ich kann euch sagen, dass es sich lohnt. Ich stand auch da und habe mir gedacht, ja, jetzt noch was anderes machen. Ich bin doch schon völlig am Limit. Jetzt soll ich noch was ändern im Alltag. Jetzt soll ich mir noch weitere Informationen holen und dann noch was tun. Es lohnt sich. Es lohnt sich, da auf lange Sicht dran zu arbeiten, damit ihr mehr Luft bekommt, damit das Kind mehr Luft bekommt und ihr insgesamt als Familie einfach wieder in mehr Leichtigkeit zusammenleben könnt. Denn ich sehe dich, ich sehe euch, ich sehe eure kleinen und großen Kämpfe. Ich sehe, wie viel Mühe ihr euch jeden Tag gebt und wie viel Kraft ihr in das ganze Thema steckt. Und ihr seid damit wirklich, wirklich nicht alleine.
Anna, vielen, vielen Dank für die Mühe und für die Zeit, die du dir gemacht hast, um das Interview zustande zu bringen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Und ich hoffe, dass ihr da draußen das Interview genauso aufschlussreich und spannend fandet wie ich. Ich habe total viele Erkenntnisse dadurch bekommen und es war echt so, dass ich vor dem Interview mit Anna nicht genau wusste, ist unser Sohn jetzt im PDA-Profil drin, ja oder nein? Und jetzt habe ich da eine ganz klare Antwort und Sichtweise drauf und ich kann auch genau sagen, okay, das und das und das trifft auf uns zu, aber das und das halt auch nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt nach dem Interview mit Anna alle ein Stück weit klüger, haben unseren Horizont erweitern können und wissen jetzt ziemlich genau, was das PDA-Profil ist und dass das wirklich so gar nichts mit der Periduralanästhesie bei der Geburt zu tun hat. Nächsten Sonntag geht's hier im Hi Baby Podcast um das große Thema Mom Guilt. Ich habe ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass man sich als Mama ständig schuldig fühlt und Schuldgefühle hat in die ein oder andere Richtung. Ich habe das in letzter Zeit wieder ganz intensiv und dachte mir, ich muss da mal wieder mit euch drüber quatschen. Mein Kind ist weg und ich bin happy und fühle mich gleichzeitig schlecht. Was es damit im Detail auf sich hat, das hört ihr nächsten Sonntag. Ich mache auch wieder einen virtuellen Kaffeeklatsch auf Instagram dazu. Da heiße ich isa_whoelse. Und da werde ich euch in der kommenden Woche selbst mal dazu befragen, ob ihr das Thema kennt, wie es euch damit so geht. Und freue mich, wenn ihr da ganz rege dran teilnehmt. Ich freue mich auch immer, wenn euch der Hi Baby Podcast gefällt und ihr ihn abonniert, ihr ihn mit 5 Sternen bewertet oder vielleicht sogar mit Freunden und Familie teilt. Und an alle, die das regelmäßig machen und gemacht haben, vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Das ist für mich wirklich sehr wichtig und bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag oder einen guten Start in eure Nacht. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe. Gönnt euch was, eure Isa.